damit wünsche ich euch allen ein ganz herzliches Willkommen hier bei einer neuen Folge eures Lieblings-Podcasts zum Thema nachhaltiges Gärtnern, Permakultur und Pflanzenkohle. Keep it grün. Ich bin der Franz. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Jetzt hatte ich so einen guten Witz mir vorbereitet und habe ihn vergessen. Mein Co-Podcaster, der Nils, ist dabei. Hallo Nils, herzlich willkommen.
Hallo Franz. Ich habe aber noch einen guten, den habe ich dir heute schon erzählt. Mir ist nämlich ein schöner Spitzname für den Franz eingefallen. Und zwar der Pflanzen-Franz. Jetzt habe ich ihn fast falsch gesagt.
Ist ein Zungenbrecher.
Mir ist nämlich aufgefallen, dass der Name Franz, dem Wort Pflanze ziemlich ähnlich ist. Aber ich habe dich jetzt, bitte, mach mich weiter.
Kam der Nils letztens zu mir, meinte, wir hätten ja jetzt unsere Spezialgebiete gefunden. Ich würde ja so viel mit Tieren machen und er mit Pflanzen. Und da habe ich die ganze Zeit überlegt, wo mache ich denn viel mit Tieren? Keine Ahnung, ich mach überhaupt nicht viel mit Tieren. Ich habe einmal was zu Käfern gesagt und ich glaube, so hat er es mir auch gesagt, das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich jetzt mich hier für Tiere interessiere. Aber
ja, ich habe es mehr als einmal gehört mit den Käfern. In meinem Kopf hast du nur von Käfern erzählt, die ganze Zeit.
Ich habe zweimal auf dasselbe Ereignis verwiesen. Okay. Aber heute soll es gar nicht um Käfer oder so gehen. Heute soll es natürlich um Pflanzen gehen, was auch mein Herzensthema ist. Und zwar um Pflanzen und wie man sie noch besser wachsen lassen kann. Und das ohne irgendwie den Einsatz von Dünger oder Kompost, was auch immer. Worum es genau geht, das erfahrt ihr gleich. Vorher die allbekannte Frage. Nils, wie sieht's aus? Letzte Woche irgendwas passiert im Garten oder drumherum zum Thema? Hast du uns was zu berichten?
Ja, das Übliche im Frühjahr. Ne? Ich habe die vorgezogenen Pflänzchen umgetopft. Die sind jetzt ein bisschen zu groß. Wir haben ja sehr früh mit dem Vorziehen angefangen. Und die müssen jetzt bald raus. Aber die Gefahr des Frostes sollte hoffentlich auch dann ade sein, sodass wir die jetzt im Verlauf der nächsten Woche auspflanzen können. Ansonsten, das Fass hat sich gefüllt, habe ich gehört.
Das Fass füllt sich, ja. Wir sammeln fleißig Wasser. Sehr schön. Für den Zeitpunkt, dass der Nils mal keine Pflanzen mehr bei sich stehen hat. Weiß ich gar nicht, was wir dann erzählen sollen am Anfang, ne? Ohne vorher drüber zu das Geschimpfe zu hören, dass die Pflanzen langsam zu groß werden.
Immer dasselbe, ne? Seit vielen, vielen Wochen. Seit kann man nicht dran ändern, nichts
vielen
dran ändern.
Vielen Wochen, ja.
Wenn es im Winter immer noch so ist. Ist denn bei dir irgendwas Interessantes passiert?
Ah, ich habe einen Ratgeberartikel fertig gemacht zum Thema Pilze auf Holz ziehen. Ich habe ja erzählt, dass ich angefangen habe, Limonenseitlinge auf einen Buchenstamm zu ziehen und das habe ich gedacht, komm, nehme ich euch mit. Schreibe ich, wie ich es mache, wie ihr es nachmachen könnt. Wenn ihr euch das interessiert, keepitgrün.de, könnt ihr das nachlesen. Und ansonsten gartentechnisch nicht so viel. Diese Woche soll es aber wieder weitergehen auf der Fläche. Dann geht es auch sicher weiter mit den Pflanzen. Dann werden die nächsten ausgepflanzt. Ich bin gespannt, wie gut alles gewachsen ist. Und dann haben wir sicher mehr zu dem Thema zu erzählen. Apropos Themen. Nils, wenn wir uns jetzt für einen Experten einfach so wünschen könnten, ohne vorher groß Bewerbungen zu schreiben. Welches Thema wäre das? Fällt dir da spontan was ein, was dich sehr interessieren würde?
Ja, was mich sehr interessieren würde, wäre gesunde Ernährung und wie ich meinen Garten gestalten sollte, damit ich mich ausgewogen ernähre, wenn ich mich komplett selbst damit versorgen würde. Eine Frage, die ich schon lange in meinem Geist rumgeistert und auf die ich bisher keine Antwort gefunden habe.
Eine sehr spannende Frage, eine sicher auch spannende Frage. Werden wir hoffentlich nächste Woche beantworten, denn wir reden dann doch mal über Tiere, aber weil ich ja kein Tierexperte bin und du kein Tierexperte, zumindest kein Selbsternannter bist, haben wir uns jemanden gesucht, der uns da hilft. Worum es da genau geht, das erklären wir euch dann, aber ein sehr spannendes Thema. Ich freue mich sehr auf die Folge. Und also, wenn ihr euch für Tiere interessiert und gerade von dem Anti-Tier-Raid von mir abgeschreckt wurdet, keine Angst, nächste Woche geht es wieder um Tiere. Okay, aber heute nicht. Ich habe es gesagt, heute geht es um Pflanzen. Und zwar, Nils, du hast dir das Thema ausgesucht. Vielleicht kannst du auch näher erklären, was wir mit den Pflanzen machen und was das Thema heute ist. Vielleicht auch, wie du drauf gekommen bist.
Heute soll es um das Thema Companion Planting gehen, beziehungsweise Mischkultur im Deutschen oder Partnerpflanzen, wenn man das auch so nennen möchte. Es geht im Grunde darum, dass man verschiedene Pflanzen zusammenpflanzt, die sich einander helfen können, auf verschiedenste Weisen. Wir hatten es schon einmal angesprochen in der Apfelgildenfolge, nicht wahr?
Genau, ja, da haben wir aber natürlich eine sehr spezielle Gilde vorgestellt. Das heißt, wir hatten in der Mitte einen Apfelbaum und haben dann erklärt, welche Pflanzen diesen Apfelbaum denn so unterstützen können. Und da haben wir auch schon ein paar Punkte angekratzt quasi. Wir haben ja da mehr über die speziellen Pflanzen gesprochen, die so einem Apfelbaum helfen, gut zu wachsen. Wenn euch die Folge interessiert, Hört da gerne nochmal rein. Ist 10, 15 Folgen her. 10, glaube ich, eher. Und sehr spannende Folge. Wir wollten ja auch nochmal eine neue Folge zum Thema Gilden machen und uns da einen anderen Baum dann aussuchen. Und da eine optimale Gilde vorstellen. Und da ist ja die heutige Folge eine super Grundlage, dass man das System noch viel besser versteht, wieso so Partnerpflanzen sich gegenseitig unterstützen.
Genau, wir werden auch gleich richtig viele Beispiele nennen und ich kann einmal ein Buch hervorheben für alle Menschen, die der englischen Sprache mächtig sind. Das nennt sich Plant Partners von der guten Jessica Walliser. Ich habe mir das durchgelesen und ganz, ganz viele Notizen gemacht, richtig gut gemacht. Und da geht es nämlich darum, dieses Buch sucht sich die wissenschaftlich belegten Pflanzenpartner raus. Also es gibt ja viel hören, sagen, ne, man soll die Tagetes zu allen möglichen Pflanzen, die soll alle möglichen guten Wirkungen haben. Aber wenn man sich das mal genau anguckt, also wie ist denn jetzt die Datenlage? Wo soll sie wirklich helfen zum Beispiel? Und das wurde in dem Buch untersucht und gibt eine sehr gute Einführung in das Gebiet der Pflanzenpartner, der Mischkultur.
Also kannst du das Buch empfehlen?
Wärmstens, ja, auf jeden Fall. Der einzige Nachteil dabei, es ist eine Amerikanerin. Das heißt, einige Beispiele davon, die sind auf den amerikanischen Kontinent fokussiert. Also da kommen manchmal Insekten vor, manchmal ein paar Pflanzen vor. Ja, vor allem eigentlich Insekten, die gibt es hier nicht. Ne, so eine Kürbisbiene zum Beispiel gibt es wohl nur in Nordamerika. Aber das ist nur ein kleiner Teil von den Sachen, die da drin stehen. Viele Sachen. Es gibt auch manchmal Beispiele aus Europa und viele, gerade Nutzpflanzen, sind inzwischen schon weltweit verbreitet, werden überall angebaut.
Genau, also ich werde euch das Buch in der Videobeschreibung verlinken. In der Videobeschreibung, wir machen ja gar kein Video, wir machen ja einen Podcast. In der Podcast-Beschreibung verlinken. Dann könnt ihr da gerne mal euch das angucken und dann überlegen, ob sich das für euch lohnt. Ansonsten, viele Tipps aus diesem Buch erklärt der Nils euch sicher auch hier. Und wenn euch das auf den Geschmack kommen lässt, das ganze Hintergrundwissen und sicher noch viel, viel mehr, könnt ihr dann in diesem Buch nachlesen, wenn euch das interessiert. Nils, jetzt frage ich dich, warum brauchen wir denn überhaupt Pflanzenpartner, wie das Buch heißt? Warum kann ich nicht einfach zufällig Pflanzen zusammen säen? Warum müssen es gerade so bestimmte Partner sein? Du meintest ja, wir haben viele Beispiele dazu. Warum ist es denn da vielleicht auch zum einen überhaupt wichtig, um Partnerschaften zu haben und warum gerade so manche speziellen?
Ja, also es geht hier nicht unbedingt immer um ganz genau zwei verschiedene Pflanzen, die nebeneinander gewachsen sollen. Da gibt es ganz viele Beispiele natürlich von. Aber das Konzept, also natürlich, du kannst ganz viele verschiedene Pflanzen zusammenpflanzen und da wirst du mit Sicherheit dann auch ein ganz gutes Ergebnis haben, wahrscheinlich. Weil die meisten Pflanzen kommen so okay miteinander klar. Also so, das ist, was ich jetzt wahrgenommen habe, meistens, sag ich mal so, wachsen sie aneinander vorbei. Es gibt einige, die helfen sich oder es gibt viele, die sich helfen. Und es gibt aber auch einige, die kommen gar nicht miteinander klar. Da gibt es das Konzept zum Beispiel der Allelopathie. Können wir gleich noch zu erklären, wenn wir über Beikrautmanagement reden. Und da sollte man schon aufpassen, weil das kann dann negative Effekte haben. Ja, dass die Pflanzen sich gegenseitig die Nährstoffe klauen. Ja, und also es ist weniger, warum, also was... Es ist weniger, was habe ich zu verlieren, wenn ich es mache oder wenn ich es nicht mache, sondern eher, was habe ich zu gewinnen, wenn ich es mache. Und da gibt's, also wir, im Grunde wollen wir ja, wenn wir ein Gemüse anbauen, wir wollen dem Gemüse die optimalen Bedingungen schaffen, wir wollen, dass möglichst keine Schädlinge da sind, möglichst viele Nützlinge da sind, alle Nährstoffe da sind und dass die Pflanze sich so entfalten kann, wie sie das am besten kann und dass wir dann möglichst viel ernten können.
Allgemein sind wir ja in der Permakultur. Wir reden jetzt hier natürlich in dieser Folge nicht über ein spezielles Permakulturbeispiel, aber in der Permakultur versucht man ja, die Natur nicht nachzubauen, aber deren Vorteile doch in den eigenen Garten zu übertragen. Und in der Natur wachsen ja auch keine Monokulturen zum Beispiel. Ne? Wir reden ja heute über Mischkulturen und da zoomen wir halt sehr nah ran und gucken uns spezielle Beispiele an, die sehr gut miteinander funktionieren. Und allgemein in der Natur ist ja dieser Biodiversitätseffekt, sorgt ja dafür, dass alles sehr gut miteinander wächst. Und es gibt auch Studien dazu, in der Landwirtschaft werden solche Mischkulturen, sehen da natürlich anders aus als im Garten, weil da immer das, okay, ich muss es im großen Stil ernten können, ein Punkt ist. Aber da wurden halt auch Studien zu durchgeführt und da kam raus, dass deutlich weniger Düngemittel eingesetzt werden musste, weniger Pestizide und der Ertrag zum Teil auch höher war. Allerdings muss man sagen, das oft die Biomasse höher war, aber dieser Harvest-Index, also diese Menge an dem, was man nachher wirklich braucht, also die Samen zum Beispiel, der war manchmal etwas geringer, da war in der Monokultur höher, weil die Biomasse einfach mehr ist und wenn Stängel und Blätter zum Beispiel mehr werden, dann ist es oft so, dass die Samen dafür weniger sind. Aber allgemein konnte auch da ein positiver Effekt herausgestellt werden. Das heißt, alleine dadurch, dass wir diesen Biodiversitätseffekt nutzen, haben wir schon viele Vorteile.
Es kommt natürlich auch immer darauf an, was man jetzt als Ertrag sieht. Ne? Wenn wir jetzt, wir können ja ganz viele Sachen auf unserer Fläche anpflanzen und dann sagen wir, ja, das Einzige, was wir als Ertrag sehen, sind die Kartoffeln, die ich da raushole. Aber ich könnte zum Beispiel auch als Ertrag sehen, die Biomasse, die oberhalb des Bodens wächst von der Kartoffel, weil ich sie dann zum Mulchen benutzen kann für andere Pflanzen. Kurzes Beispiel. Wir können ja einfach mal in das erste Unterthema einsteigen, in die Bodenvorbereitung.
Ja, gerne.
Und
was meint denn Boden? Meint denn Bodenvorbereitung?
Genau, wenn wir über Boden reden, dann ist das ja ein riesiges Spektrum, was wir da gerade aufmachen. Wir hatten ja schon einmal über den Boden gesprochen, ne? Über die Myceliumstrukturen, die Pilzstrukturen, die im Boden vorhanden sind.
Ne.
Hatten wir noch gar nicht.
Ich weiß zwar nicht, was Mycelium ist.
Genau.
Aber wir haben, glaube ich, schon mal über das Myzel gesprochen. Und aber nicht, dass wir eine spezielle Folge zu dem Thema hatten.
Okay. Ja, können wir auch nochmal machen, gerne.
Gerne.
Finde ich nämlich ein spannendes Thema. Also im Grunde geht es darum, dass das Ökosystem, was im Boden ist, was im Boden existiert und lebt, dass das eine immense Auswirkung auf die Pflanzen hat, die dann darüber wachsen. Und jetzt können wir mit den Pflanzen, die wir auf den Boden pflanzen, können wir die Eigenschaften des Bodens ändern. Und ganz typisches Beispiel, du bist doch ein großer Mulch-Anhänger, habe ich mal gehört.
Irgendwo. Man kann es nicht oft genug sagen, ja.
Ja, und das hat ja auch seinen Grund, weil wenn wir Boden zum Beispiel unbedeckt lassen, dann hat das ganz viele Nachteile. Der Boden trocknet aus, das ist auch nicht gut für das Ökosystem im Boden. Boden kann erodieren, ganz einfach. Ja, später können wir noch darauf sprechen, dass Schädlinge auch so einfach den Boden erreichen können, was auch nicht so gut ist. Und deswegen eins der einfachsten und simpelsten Companion-Plants-Konzepte, das sind die Bodenbedecker, also ein Cover-Crop. Dass wir einfach, wenn wir ein Gemüse angepflanzt haben, dass wir die freien Flächen, die zwischen diesen Gemüsepflanzen existieren, mit einer anderen Pflanze vollpflanzen, dass da zumindest etwas wächst. Weil es ist besser, wenn da etwas wächst, als wenn da gar nichts wächst. Außerdem kann man so zum Beispiel schon das Beikraut mit unterdrücken. Ja, also das, was man früher Unkraut genannt hatte.
Also ein klassischer Lebendmulch, den man ja auch später meistens irgendwie mit einarbeitet, einfach in den Boden, sodass er dann wieder die Nährstoffe in den Boden abgibt und es gar nicht zu irgendeinem Minusgeschäft am Ende kommt. Oder man nutzt es als Futtermittel oder so. Du hast ja sicher gleich noch ein Beispiel. Da gibt es ja noch ganz andere Möglichkeiten.
Genau. Jetzt habe ich einen Punkt vergessen. Das passt jetzt gar nicht mehr so da rein, aber ich fand es super spannend. Habe ich auch in dem Buch gelesen. Und zwar diese Myzelstrukturen, habe ich es richtig gesagt?
Ja.
diese kleinen Pilzstrukturen, die gehen ja eine Wechselwirkung mit den Pflanzenwurzeln ein. Und dann gibt es einmal eine Endomykorrhizae. Eine endomykorrhizäe Verbindung und eine ektomykorrhizäe Verbindung. Und die Endo, die findet vor allem mit Gemüsewurzeln statt und die Ekto ist vor allem bei holzigen, mehrjährigen Pflanzen. Die bei holzigen Pflanzen, da docken die Pilze praktisch an die Wurzeln an und bei der Endo dringen die Pilzstrukturen sogar in die Pflanzenwurzeln ein.
Super spannendes Thema. Das ist auch was mich immer sehr beschäftigt hat. Also Mutualismus nennt man das, Mykorrhizia-Struktur, ne? Also das kam ja auch in dem Namen vor, diese Pilze binden sich um die Wurzeln und der Pilz der Baum gibt zum Beispiel leicht lösliche Zuckerverbindungen an den Pilz ab, weil er die selber nicht, diese schwer auflösbaren kann er selber nicht aufnehmen. Und andersrum gibt der Pilz dann Nährstoff an den Baum ab und schützt zum Beispiel diese Wurzelhaare. Und diese Pilze bilden halt ein riesiges Netz unterirdisch und helfen dabei, dass die Bäume untereinander kommunizieren können. Das ist ein ganzer Marktplatz, wo dann Sachen ausgetauscht werden. Also super spannend, ist noch nicht so extrem erforscht, aber ein sehr spannendes Thema.
Ja, wie gesagt, also gerne können wir mal eine Folge über die Pilzstrukturen des Bodens machen. Vielleicht. Ah, ich glaube, ich erinnere mich dran. Ich glaube, wir wollten da einen Experten zu suchen, der dann doch abgesprungen ist.
Das weiß ich nicht.
Ja, ist ja auch egal. Wie gesagt, da kommt bestimmt noch was. Eine andere Form der Bodenvorbereitung ist das Auflockern des Bodens. Ne? Wenn der Boden steinhart ist, da können da die Pflanzenwurzeln schlecht durch, dann haben wir keine optimalen Bedingungen. Und zum Auflockern des Bodens, da, wir wollen ja möglichst nicht umgraben, weil dann würden wir eben genau diese kleinen Pilzstrukturen, die Bakterienstrukturen und so weiter im Boden zerstören. Und stattdessen kann man zum Auflockern auch Pflanzen nehmen, die einfach richtig gut darin sind zu graben, die dicke, tiefgreifende Wurzeln haben, die die selbst festesten Boden durchbrechen können. Und fällt dir da ein Beispiel ein?
Wir hatten doch über Meerrettich gesprochen, der das zum Beispiel kann. Man macht das ja auch mit vielen sehr tiefwurzelnden Pflanzen, ne? Also zum Beispiel, wie heißt es, Alfalfa, jetzt fällt mir der andere Name nicht ein, worunter man es erkennt. Egal. Luzern? Diese beiden auf jeden Fall.
Ja, also mit dem Meerrettich, genau, das war auch die Pflanze, die hatte ich mir aufgeschrieben, daran kann man doch auch, das war doch auch eine Zeigerpflanze dafür, dass mal irgendwo Gemüsegärten angebaut waren.
Ja, das hast
waren.
Du gesagt.
Richtig, ja.
Luzerne, jedenfalls diese Pflanze, Luzerne war der Name.
Ja. Luzerne, ja doch, meine ich ja. Genau, dieser Rettich, dicke Wurzeln, die bis tief nach unten dringen und durch diese tiefen Wurzeln holt er auch Nährstoffe von weit unten nach oben. Haben wir dem letzten mit jemandem gesprochen, der einen Kleingarten besitzt und da hat uns gesagt, er darf kein Rettich anbauen, weil er eben genau diese Eigenschaft hat, weil er Nährstoffe aus tieferen Regionen holt. Und wenn da unten was ist, was man nicht hochholen möchte, es gibt ja Gebiete, Gärten, die sind auf zum Beispiel alten Mülldeponien angelegt, dann sollte man darauf verzichten.
Mir ist noch was eingefallen zu deinem Mykorrhiza-Punkt eben. Mhm. Das klingt ja immer so ein bisschen abstrakt, ne? Als ob das irgendwie, ja, okay, manche Bäume machen das, aber 90% der Pflanzen können diese, oder ich meine, bis zu 90% der Pflanzen können diese Verbindungen mit Pilzen eingehen. Machen das teilweise nur, wenn sie nicht ganz so gut dran sind, aber theoretisch sind da fast alle Pflanzen für fähig. Und deshalb, das, was du gesagt hast, also sollte nur deinen Punkt nochmal unterstützen. Ich wollte jetzt nicht deinen
Grunde, wie das,
Bodenvorbereitungspunkt. Wie
das Pflanzeninternet, ne? Werden da kleine Nährstoffe und Informationen rumgeschickt von verschiedenen. Und über die Pilzstrukturen, wenn eine Pilzstruktur an verschiedene Bäume sich kettet, dann können die Bäume ja auch über diese kleinen Datenautobahn Nährstoffe abtauschen.
Super System. Ja, es ist mega spannend, ja.
Jetzt würde ich auf den Punkt kommen, den man unter Mischkultur wahrscheinlich auch am häufigsten kennt, und zwar die Nährstoffversorgung. Also, dass man in meisten Fällen bringt man Stickstoff in den Boden ein. Mhm. Da hatten wir auch schon öfters drüber geredet. Da gibt es doch diese typischen drei Schwestern.
Genau.
Was ich meine?
Bohnen, Mais und Kürbis. Und da, genau, wer bringt davon den Stickstoff bei?
Da, die Bohnen natürlich. Ne? Bohnen sind Leguminosen, also Hülsenfrüchte. Und es gibt noch ein paar andere Pflanzen, die keine Hülsenfrüchte sind, die bringen auch Stickstoff in den Boden, aber meistens sind es Hülsenfrüchte.
Genau.
Und das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Stark- und den drei Schwestern hier, haben wir jetzt ein gutes Beispiel. Wir haben den Starkzehrer, den Kürbis, der braucht viel Stickstoff. Dann haben wir die Bohnen, die bringen Stickstoff in den Boden. Wie bringt ihr den Stickstoff in den Boden? Hattest du, glaube ich, schon mal erzählt, ne?
Genau, ich hatte es am Beispiel von der Luzerne damals, glaube ich, erklärt, die das gar nicht selber macht, sondern die diese Bakterien, diese Knöllchenbakterien hat, die das für sie machen. Die nehmen das den Luftstickstoff auf, der ja auch im Boden ist, und machen ihn dann Pflanzen verfügbar, sodass die Pflanze ihn aufnehmen kann. Das heißt, eigentlich macht die Arbeit gar nicht die Pflanze, sondern dieses Bakterium, was dafür auch vorhanden ist. Denn wenn das Bakterium nicht da ist, dann würde das auch gar nicht funktionieren, dieses Prinzip. Und so kommt dann der Luftstickstoff, den die Pflanze eigentlich fast nicht aufnehmen kann, der aber ja, unsere Luft besteht ja zum großen Teil aus Stickstoff, den man ja auch mit dem Haber-Bosch-Verfahren in Stickstoffdünger umwandeln kann, aber die Pflanzen können das selber fast gar nicht, nur ein ganz geringer Teil. Und die Leguminosen können das eben mit Hilfe dieser Knöllchenbakterien den Stickstoff aus der Luft verfügbar machen, für sich und für die Pflanzen drumherum auch.
Dann haben sie praktisch was sie abtauschen können, ne?
Genau, ich richtig.
Denke mal, dann bekommen sie irgendwas im Gegenzug dafür, wahrscheinlich Energie oder Traubenzucker oder
so. Es liegt so im Boden vor dann, wenn die Ausscheidungen, das sind ja die Ausscheidungen dieser Bakterien und das ist ja dann nicht begrenzt auf diese eine Pflanze. Das heißt, andere Pflanzen können auch mit ihren Wurzeln das aufnehmen. Oder halt.
Ja, aber ich meine, wenn diese Knöllchenbakterien ja vor allem in der Umgebung von Leguminosen wachsen, dann werden die Bakterien nicht einfach so im Boden leben.
Ah, du meinst die Bakterien?
Leben.
Ich dachte, dass die.
Genau.
Ich dachte, dass die Leguminose noch was dafür kriegt, dass die anderen Pflanzen Stickstoff bereitstellen.
Nein.
Genau, ja, genau, richtig. Die Bakterien kriegen auch was zurück.
Genau. Und das fand ich, das Wenn man das so hört, es gibt Pflanzen, die Stickstoff in den Boden bringen, dann habe ich mir mal vorgestellt, ja gut, die bringen da so ein bisschen was an Menge in den Boden, ne? Aber naja, es ersetzt ja wahrscheinlich keine große Düngung. Und da habe ich mir mal ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar die Schlangenbohne, oder auch Augenbohne genannt, Cowpea im Englischen, das wurde zumindest in dem Buch hier auch als die Pflanze dargestellt, die den meisten Stickstoff in den Boden gebracht hat. Und da wurde angegeben, dass pro Hektar von diesen Schlangenbohnen bis zu 375 Kilogramm Stickstoff in den Boden gebracht werden können. Jetzt habe ich gar keine Ahnung, ist es eigentlich viel, ist es wenig, ein Hektar ist ja auch groß. Und dann habe ich mal nachgeschaut, was braucht denn zum Beispiel Raps oder was braucht so eine Gräserwiese. Und bei Raps wird der Stickstoffbedarf auf 200 Kilogramm, wurde festgelegt, und bei einer Gräserwiese auf 240 bis 300 Kilogramm. Das heißt, diese Schlangenbohne bringt mehr Stickstoff in den Boden oder kann mehr Stickstoff in den Boden bringen, als von diesen anderen Kulturen gebraucht wird.
Genau, das war ein Punkt in meiner Bachelorarbeit. Ich hatte sie mir gerade aufgerufen und hatte gehofft, dass ich die Zahlen, die ich rausgesucht hatte, ich weiß nicht mehr, ich hatte es an irgendeinem Beispiel festgemacht, was auch auf dieser Versuchsfläche angebaut wurde. Und es waren auch so um die 300 Kilo pro Hektar, und das ist ungefähr das, was auch so gedüngt wurde. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass das teilweise nicht so effektiv genutzt werden kann von den Pflanzen, wie jetzt eine mineralische Düngung. Aber es, wenn du diese Zahlen, das ist natürlich, du meintest es, ne, dass die am meisten Stickstoff verfügbar macht. Ich hatte gesagt, ne, es sind eher so 300, diese normalen haben, glaube ich, eher so 300 Kilo ungefähr, die sie pro Hektar binden. Ja, was aber natürlich auch schon sehr viel ist. Und da erkennt man schon, dass man mit dem richtigen Management halt dieses Düngen irgendwie obsolet machen kann, ne? Dass du dann dafür sorgen kannst, dass du, weil die Pflanzen würden ja auch wachsen, wenn du nicht düngst, wenn sie auf gutem Boden stehen. Und so, es soll ja eigentlich nur darum gehen, dass sie noch besser wachsen, durch dieses Mehr an Stickstoff, und genau, das funktioniert so sehr gut. Guter Punkt.
Ja, also wie gesagt, fand ich faszinierend, und genau, das war jetzt so die Pflanze, die ich gefunden habe mit dem höchsten Stickstoff. Gibt es bestimmt noch Extremfälle, die es noch besser können. Ja. Die meisten sind etwas darunter, hast du ja auch schon gesagt, aber selbst wenn es nicht die vollwertige Düngung gibt, gerade im Garten, da kann man ja immer noch ein bisschen Kompost zugeben. Aber es hat mich auf jeden Fall, oh ja genau, was ich auch noch dabei bei den stickstoffbindenden Pflanzen beachten würde, dieser Stickstoff, du hast gerade gesagt, das ist Stickstoff, der aus der Luft aufgenommen wird. Aber der Stickstoff wird nicht von den Pflanzen selber aufgenommen, sondern von der Luft, die sich im Boden befindet. Das heißt, diese Bakterien befinden sich im Boden und haben da Zugang zu Luftstickstoff, und den binden sie dann um. Das heißt aber auch, dass der Boden gut durchlüftet sein soll. Deswegen, ne, wenn wir ein gesundes Ökosystem haben, wir haben viele Würmer, viele Mikroorganismen, die den Boden durchlüften, dann können diese Bakterien auch gut arbeiten. Und damit der ganze Prozess richtig arbeiten kann, müssen die Bakterien natürlich überhaupt erstmal im Boden sein. Wenn wir jetzt einen sterilen Boden haben, da gibt es die Bakterien nicht, dann können wir da so viele Leguminosen drauf pflanzen, wie wir wollen, und kriegen keinen richtigen Effekt, weil die Bakterien nicht da sind. Das kann man zum Beispiel, das hatten wir in der Wurmkomposter-Folge doch mal gesagt, oder ich hatte das gesagt, dass in den Würmern, in den Ausscheidungen von den Kompostwürmern sind ganz viele verschiedene Mikroorganismen drin, und da sind unter anderem auch Mikroorganismen drin, die mithilfe dieser Leguminosenpflanzen Stickstoff im Boden binden.
Es ist, jede Pflanze hat da übrigens andere. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es auch Bakterien, die irgendwie zu zwei Pflanzen kommen, aber viele haben verschiedene stickstoffbindende Bakterien, sodass es in der Landwirtschaft so gemacht wird, dass zum Teil diese Bakterien mit der Saat ausgebracht werden. Das heißt, du säst deinen Stickstoffbinder und bringst gleichzeitig diese Bakterien in den Boden, sodass du da auf jeden Fall diesen positiven Effekt voll ausnutzen kannst.
Ja, ergibt ja Sinn. Dann ist ja direkt an der Pflanze. Ja, wüsste ich jetzt nicht, ob ich das in meinem Garten, ob ich mir extra die Mikroorganismen kaufen würde, wahrscheinlich eher nicht.
Nein. Es ist auch so, da ist es natürlich immer aufs Extrem getrieben, und es muss halt mega effizient sein. Im Garten ist es natürlich so, dass die kommen halt auch von alleine dahin und sind oft schon im Boden, aber vielleicht manchmal nicht in der Menge, wie man es braucht, um das wirklich diese 700 Kilo oder 100, 200, 300 Kilo, die vielleicht der Durchschnitt sind, zu bekommen.
Und natürlich, wenn wir in unserem Garten nicht umgraben, dann ist das natürlich auch ein mikroorganismenfreundliches Gebiet. Und wenn wir dann ein Feld haben, was die ganze Zeit umgepflügt wird, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da dann auch gerne mal ein paar Mikroorganismen wieder rausbringen, weil es da so wenig gibt. So, ich bin durch. Sollen wir zum zweiten Punkt kommen?
Ach, das war erst der erste. Ja, können gerne zum zweiten Punkt
kommen. Also, ich habe eine ganze Liste vorbereitet. Ich weiß auch nicht, ob das ein Zweiteiler heute wird. Ich habe es öfters angesprochen. Vielleicht.
Von mir aus dieses Mal gerne. Wenn wir den ersten Punkt erst nach knapp 30 Minuten haben, können wir gerne noch ein, zwei machen.
Es ist halt auch der verbreitetste und bekannteste Punkt, würde ich mal sagen. Also das mit dem Stickstoff, wird sehr gerne genommen, weil man auch da gut das sehr gut greifen kann. Ne? Man kann genau sehen, guck mal, ich bringe Dünger aus und jetzt brauche ich keinen Dünger mehr ausbringen. Das ist der Unterschied. Einfach nur, weil ich diese zwei Pflanzen zusammensetze.
Gibt es übrigens schon extrem lange, diese Mischkultur. Ne? Also früher hat man das noch mehr gemacht. Und in China ist es heutzutage immer noch sehr beliebt, diese Mischkulturen anzubauen. Also ich weiß, ich hatte extra nochmal nachgeguckt, zu Deutschland, Europa gibt es leider keine Zahlen, aber in China sind es 3-5%, glaube ich, die von der Landwirtschaft noch mit Mischkultur angebaut werden. Wenn man überlegt, dass die ja riesige Landwirtschaft da haben, das ist schon ein großer Teil dafür, dass es nicht so auf Massen ausgelegt ist, noch.
Ja, richtig schön zu hören, hätte ich nämlich jetzt so gar nicht gedacht. Von dem, was man sonst von da hört, da gab es doch dieses, das große Bienensterben und.
Kommen wir ja gleich vielleicht noch zu, dass es auch für die Tierwelt nicht schlecht ist, so Mischkulturen.
Ja, genau, richtig. Würde ich ans Ende packen.
Ja.
Ja, übrigens schön, dass du jetzt den Geschichtspart übernommen hast, wo ich das gemacht habe. Zweiter Punkt: Beikrautunterdrückung. Ist ähnlich. Wir haben ja eben schon mal davon gesprochen, Bodenbedecker, dass wir den Boden nicht freilassen wollen. Und du hast das Wort Lebendmulch, oder ich habe das Wort Lebendmulch auch gesagt. Das ist nämlich genau dafür da, dass wir, wenn wir nichts anpflanzen, wenn praktisch offener Boden herrscht, dann wird irgendwas dort wachsen, was eben da gerade Fuß fassen kann. Mhm. Und wenn wir dann ein sehr diverses Gestrüpp haben aus verschiedenen Pflanzen, die den Boden bedecken, dann haben da die Beikräuter, die wir nicht haben wollen, keinen Platz mehr. Mhm. Ja, typisches Beispiel dazu ist Klee. Das wird auch in der Landwirtschaft genutzt, ne? Weil das auch gleichzeitig Stickstoff bindet und nicht so hoch wächst.
Und eine Futterpflanze ist es auch noch.
Guck mal.
Ja, Klee ist schon cool.
Und eine Bienenweide ist es nämlich auch.
Richtig. Ja. Hummeln gehen da besonders gerne dran. Trittfest ist es noch. Also ist wirklich optimal.
Ich weiß gar nicht, was man sonst mehr braucht. Also warum haben wir überhaupt Wiese hinten?
Kann man sogar essen. Ich weiß nicht, ob man alle essen kann. Ich weiß nicht, früher immer diese kleinen Klee-Pflanzen gegessen habe. Schmecken nicht besonders gut, aber kann man essen.
Moment mal. Dass du die früher gegessen hast, heißt ja nicht, dass die essbar sind. Ich habe früher auch versucht, Holunder zu essen.
Dass die essbar sind, weiß ich. Ich weiß, kann natürlich sein, dass man, wenn man irgendwie ein Kilo davon isst, das nicht mehr so gesund ist. Aber man kann sie schon essen. Ich guck's lieber nochmal nach, bevor ihr jetzt anfängt, euren Klee zu essen. Guck's lieber nochmal nach.
Okay, sehr gut. Hast du eine Hausaufgabe, ja.
Ja.
Genau, das ist also die erste Form der Beikrautunterdrückung, ist einfach, dass wir ihnen den Platz wegnehmen. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil das Lebendmulch ist natürlich auch eine Pflanze, die neben unserem Gemüse wächst. Und wenn wir da nicht aufpassen, entweder wird das Lebendmulch selbst zum Beikraut, also selbst zum Unkraut, könnte man sagen, ne, dass es verwildert und sich überall hin aussät und man kriegt es nicht mehr weg. Oder dass es mit den Gemüsepflanzen in Konkurrenz tritt.
Ja, genau, das ist ja so ein Punkt, ne, bei der Mischkultur, weshalb man das vielleicht auch immer vorsichtig einsetzt, weil bei einer Monokultur haben wir ja, okay, alle Nährstoffe im Boden gehen voll auf diese eine Pflanze, die wir anbauen wollen. Wenn wir jetzt eine Mischkultur haben und sagen, die eine ist wirklich nur dafür da, die andere zu unterstützen, dann kann es natürlich sein, wenn wir da falsch planen, dass sie sich gegenseitig Nährstoffe wegnehmen und am Endeffekt wir keine Win-Win-Situation haben, sondern dass beide irgendwie nur so halb gar sind am Ende und das Ganze nicht ganz so gut funktioniert. Deshalb ist es ja besonders wichtig, das Ganze gut zu planen und hier aufzupassen und die Beispiele von Nils alle fein säuberlich mitzuschreiben.
Ja, übrigens viele von den Beispielen, wir sind ja dabei, uns ein Online-Tool zu bauen, wo wir etwas über die Mischkultur, über die Pflanzenpartner sagen möchten, damit man nachgucken kann, was kann ich denn jetzt zu meinem Kohlgemüse am besten pflanzen und aus welchen Gründen. Damit man da mal eine gute Übersicht hat, arbeiten wir daran. Also wie gesagt, das kommt hoffentlich noch. Dann kann man das, muss man das jetzt nicht alles feinsäuberlich mitschreiben. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr aufmerksam zuhört.
Genau, und das ist natürlich nicht einfach da geht es nicht darum, dass wir die Beispiele aus diesem Buch nehmen, sondern das ist eine Meta-Forschung von uns mit eigenen Beispielen, mit allem, was wir so finden. Und das mischen wir dann und dann suchen wir uns da die wirklich funktionierenden Beispiele raus und die findet man da. Aber wenn wir soweit sind, sagen wir euch Bescheid.
Ja, genau.
So. Okay, wir Bodenbedecker. Hast du da noch was zu?
Nee, Bodenbedecker nicht.
Ah, Beikrautunterdrückung waren wir, ne?
Da, genau, hinter dem Kapitel Beikrautunterdrückung habe ich noch was.
Ja, sehr gerne.
Und zwar neben dem Lebendmulch, wo wir praktisch den Beikräutern den Platz wegnehmen, haben wir auch die chemische Keule, die wir nutzen können.
Chemische Keule, ich werde hellhörig.
Ja, da werden bestimmt jetzt einige Augenbrauen in die Höhe schnellen. Mhm. Hab richtig gehört. Das ganze Konzept nennt sich Allelopathie. Und das basiert darauf, dass Pflanzen selber Stoffe absondern, die andere Pflanzen am Wachsen hindern. Mhm. Also es ist praktisch hier chemische Kriegsführung zwischen den Pflanzen. Wird nicht von allen Pflanzen genutzt und betrifft auch nicht alle Pflanzen. Es ist ganz unterschiedlich. Fällt dir denn ein Beispiel dazu ein?
Mir fallen ganz viele Beispiele ein. Eins haben wir ja schon mal angesprochen. Ne? Wir hatten ja die Walnuss. Oder wie sagst du noch zu der Pflanze?
Meinst du die Walnuss?
Genau. Und da hast du uns ja von dem Juglon erzählt, was Pflanzen daran hindert zu wachsen, die da drunter sind. Und was auch dafür sorgt, dass man das Laub nicht zum Mulchen benutzen kann. Weil es halt dann den Effekt hätte, dass da auch die Pflanzen nicht so gut wachsen würden. Das ist eine Form, die ich kenne. Dann ist es ja so, da hatte ich mich jetzt im Zuge des Pilzanbaus mit beschäftigt auch. Besonders Bäume enthalten ja Gerbstoffe und die halten nicht nur andere Pflanzen ab. Das Ganze gilt ja auch für Tiere, die abgehalten werden. Das heißt, Tiere können das nicht essen und so ist weniger Fraßschaden. Aber es gibt ja unzählige Beispiele und du hast bestimmt noch viele andere spannende, die du uns erzählen möchtest.
Ja, ich habe mir das mit der Walnuss, habe ich natürlich auch als Prestigebeispiel rausgesucht. Ich habe noch ein weiteres, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, zum Beispiel der Winterroggen soll auch allelopathische Eigenschaften haben. Das ist nicht so ein An-Ausschalter, also es gibt da verschiedene Gradierungen, wie stark allelopathisch verschiedene Pflanzen sind. Einige sind schwach allelopathisch und von dieser Allelopathie werden meistens, in den allermeisten Fällen, wird das Saatgut, also die Keimungsfähigkeit, wird heruntergesetzt. Das heißt, selbst wenn wir zum Beispiel, der Winterroggen ist zum Beispiel auch ein Lebendmulch. Und wenn wir dieses Lebendmulch ausgebracht haben, dann hat es eine allelopathische Wirkung. Wir können aber Setzlinge dort hineinsetzen. Weil sobald die Pflanze einmal gekeimt ist, hat das keine negativen Effekte, nur die Keimung selber.
Es ist aber, also allelopathisch, muss nicht immer negativ.
Allelopathie?
Muss nicht immer einen negativen Einfluss haben. Auswirkungen haben. Es kann auch positiv sein. Es gibt auch Pflanzen, die die Keimungsfähigkeit erhöhen. Zum Beispiel Dill. Oder ich weiß, du hast bestimmt schon mal von Ethylen gehört. Das ist, man soll ja keine Äpfel und Bananen nebeneinander liegen lassen, weil Äpfel Ethylen absondern und das beschleunigt den Reifeprozess der Bananen. Auch ein sehr bekanntes Beispiel dafür.
Ich hatte auch mal was gehört, das muss ich auch mal verifizieren, von einem Pflanzensaft, von einem Saft, dem Saft eines Baumes, der die Wurzelung triggert. Das heißt, wenn ich einen Steckling habe und ich möchte, dass der wurzelt, dann kann ich da diesen Saft dran machen und dann wurzelt der besser.
Weiß ich leider nicht, welcher es ist.
Ja, ich guck's nochmal nach. Das ist meine Hausaufgabe jetzt.
Okay.
Genau. Noch eine Sache zur Allelopathie. Also wenn es jetzt, also wie gesagt, habe ich das in Bezug zu der keimhemmenden Wirkung gelesen. Mhm. Und da scheint es vor allem auf kleine Samenkörner Einfluss zu haben. Also größere Samenkörner, sowas wie Erbsen zum Beispiel, die sind ja richtige Dinger sind das, die sind davon weniger betroffen.
Spannend. Also,
vielleicht hat es irgendwas mit der Oberfläche zu tun. Hm?
Das kann sein, das weiß ich nicht. Das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass es sich hier...
Ja, gut, ne? Könnte man mal austesten. das soll wohl etwas sein, worauf man achten sollte. Und wie gesagt hat, ne? Wenn man eine allelopathische Pflanze hat, die Wirkung, warum man es nämlich dahin machen will, ist nämlich jetzt genau Beikrautunterdrückung. Das Beikraut, das keimt ja irgendwann irgendwo her. Und wenn wir dann eine allelopathische Pflanze dort haben oder allelopathisches Mulch ausgebracht haben, ne, manchmal sind das ja auch die Überbleibsel dann von dem Lebendmulch, wenn wir zum Beispiel den Winterroggen abmähen und dann als Mulch dort benutzen, dann hemmt das praktisch die Keimwirkung auch von allen Beikräutern, die da sind. Und das ist dann, hilft dann bei der Beikrautunterdrückung.
Mhm. Hast du da noch ein Beispiel aus dem Garten für uns? Wir haben jetzt viel über Bäume geredet.
Ja, hatte ich mir eben eins rausgesucht. Also ich hatte den Winterroggen. Ich glaube, an die Hafer hatte es nicht.
Nicht schlimm, wenn nicht.
Müsste ich passen jetzt. Es gibt Dinge, habe ich mir mehrere Beispiele rausgesucht, bei dem jetzt leider nicht.
Also ich meine, Gurken können das. Dass sie, also einen chemischen Botenstoff, das ist ja die Definition davon, der das Wachstum von anderen Pflanzen bestimmten, aber nur unterdrücken kann.
Ja, kann gut sein. Ich glaube auch, ja, Gurken macht Sinn, ergibt Sinn, weil es gibt Kürbisgewächse. Man soll ja auch nicht zu viele Kürbisgewächse zueinander pflanzen, weil die sich gegenseitig hemmen. Deswegen soll man die
Okay.
nicht zu dicht pflanzen.
Wir können ja auch einfach weitermachen mit dem nächsten Thema.
Genau, ja, gut. Also wie gesagt, da gibt es einige Beispiele, können wir, wenn wir mal das mit dem Ratgeber fertig haben, kann man das da alles gut nachlesen. Das nächste Thema, jetzt geht es darum, okay, wir haben das Beikraut unten gehalten, der Boden ist vorbereitet. Jetzt wollen wir unsere Pflanzen pflanzen. Jetzt wollen wir zum Beispiel eine, was sagen wir hier zum Beispiel, eine Bohne anpflanzen. So. Eine Stangenbohne. Und das liegt schon im Namen, die Stangenbohne, die ist nicht so gut darin, aus dem Boden einfach so in die Luft zu wachsen, aber mag es total gerne, möglichst weit nach oben zu wachsen. Und was wir jetzt machen, wir geben ihr ein Lebensspalier. Also wir geben ihr ein Gerüst, eine Infrastruktur, an der sie entlang klettern kann. Das können wir entweder machen, indem wir dann so einen komischen Pöller in den Boden hauen, also so ein Stück Holz, einen langen Stock.
Ein Pöller halt.
Ja, genau, so ein Pöller halt. Ne? Also denn, für mich ist es so ein Bild von einem, aus dem Garten eines älteren Menschen. Weiß nicht, da sind immer diese
Und
Bohnenstangen.
die meisten stehen die noch so schräg irgendwie zusammen oder so und dann.
Aber wir können uns auch Companion Plants, also wir können uns auch Mischkulturen zurechtlegen, die eben genau diese Wirkung erzeugen und noch einen netten Zweitertrag bringen. Im Beispiel von Bohne hatten wir eben schon mal gesagt, Mais. Ne? Der Mais schießt schnell nach oben, gerade nach oben. Die Bohne kann sich um den Mais nach oben wickeln, kann daran entlang klettern und bringt dem Mais auch gleichzeitig Stickstoff in den Boden, hatten wir eben schon mal gesagt. Ja, wie gesagt, die Bohne kann halt gut am Mais entlang klettern.
Genau, stimmt. Das Beispiel hatten wir eben schon aufgeschlagen. Was man aber nicht machen sollte, was ich gelernt habe, sind Bohnen und Erbsen zusammen. Also wenn man sagt, okay, wir haben hier Mais als Spalierpflanze und Erbsen und Bohnen müssen ja beide klettern, die sollte man, glaube ich, ein bisschen auseinander anbauen. Aber das sollte ja kein Problem sein. Stimmt, unser Mais wächst auch ganz gut, wenn es warm genug ist jetzt. Die Tage könnten wir den auch raussetzen. Bin ich sehr
Ach,
gespannt.
super.
Mais habe ich nämlich selber noch nie angebaut, auch wenn ich ein großer Maiskolben-Fan bin.
Ja, ich auch noch nicht. Bohnen habe ich jetzt auch vorgezogen. Die sind auch schon am
Ah,
Keimen. Also
sehr gut.
sollen ja ein paar Wochen später. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, wo wir gerade auf zu sprechen kommen. Wann pflanze ich denn die Sachen zusammen? Also pflanze ich jetzt beides gleichzeitig zusammen? Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Regelungen. Also bei den, zum Beispiel bei den Bodenbedeckern. Die sollten normalerweise etwas später kommen als das Gemüse, ne? Oder zumindest kleiner sein als das Gemüse, langsamer wachsen als das Gemüse, damit das Gemüse natürlich über dem Bodenbedecker ist. Hier jetzt bei dem Lebensspalier, das Spalier sollte ein paar Wochen weiter sein. Also der Mais sollte schon, ich sage jetzt einfach mal 30 cm hoch sein, wenn die Bohne dazu kommt, damit die Bohne ja auch dann an dem Mais hochwachsen kann und die Bohne nicht dann schon über den Boden kriecht, während der Mais noch so da rumdümpelt.
Und Bohnen wachsen sehr schnell. Deshalb auf jeden Fall guter Tipp, da muss man drauf achten, dass man auch diese Wuchsreihenfolge einhält, weil wir wollen ja quasi ein dreidimensionales Bild, ne? Wir wollen ja nicht nur, dass es sich so abwechselt, ne? Reihe, 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 verschiedene Sachen, sondern auch, dass wir in die Höhe verschiedene Gebiete ausnutzen durch unsere verschiedenen Pflanzen. Und da müssen wir natürlich wissen, wann wächst was und wann muss ich was säen. Auch ein sehr spannendes Thema. Ja. Kommt alles in
Ja.
unserem Ratgeber, da könnt ihr das alles nachlesen. Also es wird das
Also
Megatool zu dem Thema.
wird ein super Ratgeber. Der beste Ratgeber ist.
Fehlen uns schon die Worte, ja.
Ja, genau. Ja, wo ich gerade dabei bin, jetzt, ich habe mir nämlich mal ein paar Fragen aufgeschrieben. Fragen, die öfters aufkommen. Ja, jetzt, wie gesagt, wann pflanze ich sie aus? Jetzt ist die nächste Frage, wie nah pflanze ich denn eigentlich diese Companion Plants zusammen? Und da gibt es auch ganz große Unterschiede. Du hast es eben schon angesprochen, ne? Es gibt es, dass du praktisch einfach Reihen abwechselst. Dass du eine Reihe Mais hast, dann eine Reihe Erbsen und dann wieder eine Reihe Mais. Oder dass du das mischt, also dass du das in einer Reihe machst. Oder was es auch noch gibt, da kommen wir nämlich gleich vor allem zu, wenn es darum geht, Nützlinge anzulocken und Schädlinge fernzuhalten, dass man die Pflanzen etwas weiter auseinandersetzt. Also dass man die vielleicht ans andere Ende des Gartens setzt. Die sind dann, man würde gar nicht denken, ah, das ist eine Companion Plant, weil die sind ja gar nicht zusammen, aber sie haben schon einen Effekt aufeinander, eben durch diese Nützlinge oder diese Schädlinge. Und da würde ich, also ich würde mir das Individualbeispiel immer anschauen. Immer, was ist der Effekt, den ich haben möchte, wenn ich was in den Boden bringen möchte? Dann lohnt sich natürlich, das möglichst da zu machen. Wenn ich zum Beispiel Schädlinge weglocken möchte, dann muss man das halt natürlich dementsprechend weiter entfernt von der Nutzpflanze halten.
Sehr interessant. Gibt es auch die Möglichkeit, alles kunterbunt zu pflanzen? Das ist so wirklich wie in der Natur. In der Natur gibt es ja auch keine Reihen. Das ist das einfach so ein bisschen zufällig. Schon ja, diese, genau. Die Pflanzen, die zusammengehören, aber dann mehr so zufällig?
Würde ich auch eher machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das mit den Reihen, hast du ja eben schon angesprochen, ist ja vor allem der Tatsache geschuldet, dass es schnell abgeerntet werden kann, ne? Schnell gesprüht werden kann mit irgendwelchen Sachen in der Landwirtschaft und dass da Maschinen drüber fahren können und wenn Menschen da entlanglaufen, dass sie es ganz einfach abernten können. Im Garten habe ich diese Voraussetzung ja nicht. Es sei denn, ich habe einen sehr großen Garten und ich will damit richtig produzieren und habe sehr wenig Arbeitszeit. In meinem kleinen Garten würde ich das nämlich auch brauchen. Würde ich dann gucken, ne? Wo kann ich das, also wo ist im Grunde Platz genug, um die Pflanzen hochzuziehen? Und dass man das dann, dass man da keine rechteckige Struktur reinbringt, weil in der Natur gibt es auch keine rechteckigen Strukturen. Das hat mal irgendjemand Schlaues gesagt.
Eine Erfindung des Menschen, das Rechteck.
Ja, genau.
Ist denn, wo wir bei den Spalierpflanzen sind, Topinambur, kann man das auch gut als Spalierpflanze benutzen? Haben wir jetzt auch bei uns angesät?
Ja, lustig, dass du das sagst. Und zwar ist das eine Spalierpflanze, die ist aber nicht so stark. Mhm. Also man muss immer darauf achten, ne? Jetzt der Mais ist schon ziemlich gut, ne? Aber ich würde auch den Mais auch keine Kürbisse ranhängen wollen. aber bei Topinambur bietet sich wohl diese Cucamelon an. Diese kleinen Mini-Melonen, diese mexikanischen.
Die habe ich auch schon mal angebaut. Die hatte ich bei mir auf dem Balkon und da sind sie halt das Balkongerüst hochgewachsen. Und dann habe ich sie meinen Eltern auch mal, ich hatte viel zu viele Pflanzen, da habe ich meinen Eltern eine vorbeigebracht und die haben sie an den Flieder gestellt. Dann ist es den Fliederbaum hochgewachsen. Hat sehr gut funktioniert. Sind übrigens gar keine Gurken. Also sie sind nicht mit der Gurke verwandt und auch nicht mit der Melone. Weiß gar nicht mehr genau, was aus welcher Familie sie kommen. Schmecken sehr gut auf dem Brot, zusammen mit so kleinen Tomätchen. Super Kombi. Ich sehe schon, du lunzt hier so ein bisschen auf die Zeit. Sollen wir es vielleicht teilen? Wir sind jetzt bei einer guten Dreiviertelstunde. Ich glaube nicht, dass. Ich sehe, du hast noch 4 Punkte hier. Ich glaube nicht, dass wir die diese Folge noch unterbringen. Sollen wir es vielleicht aufteilen und sagen, okay, wir machen nach einer Dreiviertelstunde Schluss und in der nächsten Folge machen wir die nächsten 4 Punkte. Aber wir können ja nochmal durchgehen, was wir schon hatten.
Warte. Blablabla. Ich habe noch ein Beispiel, was ich auf jeden Fall nennen möchte, weil das mir sehr am Herzen liegt.
Ja.
Und zwar, Lebensspalier, zweites Beispiel, was ich habe, wenn ihr Sonnenblumen anpflanzt, Sonnenblumen haben ja auch einen großen, starken Stamm. Und da können sich nämlich, ich habe ja eben gesagt, ich würde keine Kürbisse dranhängen, weil die Kürbisse zu schwer sind, aber es gibt doch Mini-Kürbisse. Das sind ganz kleine Kürbisse und die eignen sich ideal dafür, um an Sonnenblumen hochzuklettern. Mir fehlen die Worte, wie gesagt, ich versuche Kürbisse gar nicht mit reinzubringen, aber sie kommen einfach immer wieder, weil es einfach ein wunderbares Gemüse ist.
Wenn die Kürbisse zu schwer sind, sucht der Nils sich eine Alternative und es ist nichts anderes da, außer andere Kürbisse, die halt kleiner sind und ohne Probleme da hängen können. Wir können ja nochmal durchgehen, was wir schon, welche Pflanzen und welche Vorteile wir schon und deren Vorteile wir schon besprochen haben. Wir hatten als erstes die Bodenbedecker. Kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was deren Vorteil ist oder deren Aufgabe?
Genau, Bodenbedecker sorgen dafür, dass der Boden nicht freilegt, dann gibt es weniger Erosion, weniger Trockenheit. Und zum Beispiel Schädlinge können sich schlechter im Boden einnisten.
Mhm. Dann ein zweiter Punkt war Beikrautunterdrückung. Klingt spannend. Und der Name sagt ja eigentlich schon, was diese Pflanzen machen. Ne? Sie unterdrücken das Beikraut, was sonst wachsen würde. Und so können wir steuern, was da wächst. Und es kommt nicht einfach irgendwas Zufälliges gewachsen, was vielleicht gar nicht so positiv dann für unsere Pflanzen ist.
Ist meistens auch das ähnlich mit dem Bodenbedecker. Ne? Mhm. Bodenbedecker und Lebenpolch. Genau, dritter Punkt. Bodenauflockerung hatten wir noch, ne?
Ah, Bodenauflockerung, stimmt. Habe ich gar nicht in meiner Liste stehen.
Ja, Bodenauflockerung, ne, zum Beispiel den Rettich. Oder Stickstoff, Nährstoff in den Boden bringen, hatten wir die Leguminosen angesprochen, die das gut machen können. Und dann den vierten Punkt, auch mit Beikrautunterdrückung, hatten wir die Allelopathie angesprochen. Mhm. Ne, dass es eine wachstums- oder keimungshemmende Wirkung hat. Danach hatten wir die Lebensspaliere angesprochen als fünften Punkt. Und da hatten wir jetzt mit ein paar Beispielen aufgehört.
Genau, und das soll es zu dieser Folge gewesen sein. Wir können ja schon mal einen kleinen Ausblick geben, was in der nächsten Folge kommt. Also, es gibt nämlich noch mehr Möglichkeiten, wie Pflanzen helfen können. Und der Nils hat die rausgeschrieben, deshalb möchte ich dir auch nicht die Möglichkeit geben, die anderen Punkte noch kurz anzuteasern und da schon mal Werbung für die nächste Folge zu machen.
Ja, weil jetzt wird's eigentlich richtig spannend. Jetzt kommt's nämlich, geht's um Schädlingsmanagement.
Boah, da wo eigentlich die richtige Chemiekeule ausgepackt werden muss oder man hilflos zuguckt, wie die ganze Ernte verschwindet. Da gibt's Möglichkeiten, wie man das mit Pflanzen regeln kann.
Ja, und auch ziemlich kreativ, wie das gemacht wird. Genau, da gibt es einige Möglichkeiten. Dann Krankheitsmanagement, ähnlich wie Schädlinge. Ne? Wie schaffe ich das, dass meine Pflanzen nicht krank werden? Gibt es auch ein paar Punkte, die man da beachten kann und Pflanzenkombinationen, die man da nutzen kann. Dann Nützlingsanlockung, ja, also wie schaffen wir es, Nützlinge anzulocken, die vielleicht sogar Schädlinge fressen, damit wir auch ein möglichst diverses Ökosystem im Garten haben.
Ja.
Und als allerletztes, ähnlich wie Nützlinge, Bestäuber anlocken, weil das ist ein zumindest von mir anfangs ganz unterschätzter Posten gewesen, zu dem wir auch einiges zu sagen haben.
Also ihr merkt schon, sehr spannend. Es lohnt sich, die nächste Folge anzuhören. Jetzt bin ich völlig überrumpelt hier, dass wir mittendrin quasi Schluss machen. Aber wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne Feedback dazu. Wenn sie euch nicht gefallen hat, natürlich auch. Dann schreibt gerne, was wir besser machen könnten. Denn nur so können wir hier unseren Podcast zu neuen Höchstleistungen treiben. Und ihr könnt das Ganze auch machen, indem ihr uns bei Spotify bewertet. Da freuen wir uns über 5 Sterne natürlich immer am allermeisten. Gucken da natürlich auch regelmäßig rein. Ansonsten, wenn ihr noch Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne podcast@keepitgrün.de oder keepitgrün bei Instagram oder in die YouTube-Kommentare, ganz wie ihr das möchtet. Wir sind durch mit Teil 1, Pflanzen helfen Pflanzen oder wie auch immer wir sie genannt haben. Und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis später. Ciao.
Tschüss.